Ja, Gott ist so gut und das Rahmenprogramm, es war schon sehr schön und sehr hinführend auf das Thema, das wir heute hören wollen. Und ich bin echt froh, hier zu sein. Es ist immer schön, hier zu sein bei euch. Es ist immer diese entspannte Atmosphäre. Und zu Beginn möchte ich euch gerne eine Frage stellen. Und zwar kennt doch bestimmt jeder von euch Bedienungsanleitungen, oder? Das ist dieser riesige Zettel, der bei irgendwie bei allem dabei ist, was man kauft. Und ganz ehrlich, wer von euch guckt sich das wirklich an, wenn er was kauft und liest sich das durch? Bei Elektrogeräten, okay. Sehr gut, das habe ich gehofft, dass sich keiner meldet, außer eine Person, aber das ist auch gut so, weil dann passt das Bild. Diese Bedienungsanleitung, die hat uns der Hersteller aus einem bestimmten Grund damit reingegeben, weil er uns darin erklärt, wie Dinge laufen und wie Dinge funktionieren. Aber für uns Menschen ist das oft irrelevant, oder? Wir finden Bedienungsanleitungen oft lästig, übertrieben oder wir verstehen sie nicht, es ist einfach zu viel Information und wir lassen das meistens immer direkt links liegen und gehen direkt zum Produkt, sage ich mal. Und ich hatte vor einiger Zeit eine interessante Erfahrung damit, ich weiß nicht warum, aber wahrscheinlich aus Langeweile, habe ich mir einfach mal so eine Bedienungsanleitung ein bisschen genauer angeguckt und da ist mir aufgefallen, dass dieses Gerät, das ich schon so lange benutze, dass das ja viel mehr kann, als ich eigentlich tagtäglich damit mache und dass es gewisse Funktionen hat, die das, was ich tue, eigentlich noch viel mehr vereinfachen, als es vorher überhaupt schon war. Das heißt, ich hatte die ganze Zeit was in der Hand und der Hersteller hat mir etwas mit an die Hand gegeben, damit ich das gut einsetzen kann und ich bin gar nicht zum vollen Potenzial durchgedrungen von diesem Gerät, weil ich einfach zu faul war, mir die Bedienungsanleitung durchzulesen. Und wisst ihr, dieses Bild, das passt genau auf das Wort Gottes zu. Wir Menschen, wir haben oft nicht so das Verlangen, in die Tiefen des Wortes Gottes einzudringen und vor allem nicht, wenn es um das Gesetz geht. Denn genau darum geht es heute, um das Gesetz Gottes. Jesus betont die Wichtigkeit und die Gültigkeit des Gesetzes und dass es uns Menschen sehr viel zu sagen hat. Und wir sind ja gerade in der Bergpredigt. Und ich möchte an dieser Stelle einmal anmerken, bevor wir zum Text gehen, wenn wir uns mit der Bergpredigt beschäftigen, das ist Matthäus 5 bis Kapitel 7, das sind 5, 6 und 7, das ist die Bergpredigt, dann ist es sehr hilfreich, wenn wir diese Kapitel als ein Ganzes betrachten. Wir können das fünfte Kapitel nicht losgelöst von Kapitel 6 und 7 verstehen und umgekehrt können wir auch nicht Kapitel 5 verstehen, ohne uns auch mit 6 und 7 gleichzeitig zu beschäftigen. Es ist eine Predigt, das heißt, alles baut aufeinander auf und alles hängt miteinander zusammen. Das heißt, wenn wir das lesen, dann lasst uns die ganze Bergpredigt im Hinterkopf haben, damit wir wirklich verstehen, was Jesus uns eigentlich sagen möchte. Genau. Und wir kommen zum heutigen Text, das ist Matthäus 5, die Verse 17 bis 20. Und ich werde diesen Text einfach einmal mal komplett am Stück durchlesen. Dort sagt uns Jesus, meint nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis der Himmel und die Erde vergehen, soll auch nicht ein Jota oder ein Strichlein von dem Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Wer nun eines dieser geringsten Gebote auflöst und so die Menschen lehrt, wird der Geringste heißen im Reich der Himmel. Wer sie aber tut und lehrt, dieser wird groß heißen im Reich der Himmel. Denn ich sage euch, wenn nicht eure Gerechtigkeit die der Schriftgelehrten und Pharisäer weit übertrifft, so werdet ihr keinesfalls in das Reich der Himmel hineinkommen. Jesus spricht hier an dieser Stelle sehr ernste Worte und wir werden uns das einfach mal Vers für Vers anschauen. Und in den Versen 17 und 18 spricht Jesus davon, was er für ein Verhältnis zum Gesetz hat. Und das wollen wir uns mal genauer angucken. Das ist der erste Punkt, Jesu Verhältnis zum Gesetz. In Vers 17 beginnt Jesus damit, dass er sagt, meint nicht, ich sei gekommen, das Gesetz aufzulösen. Also er spricht hier zu den Menschen, anscheinend war wohl irgendwie die Meinung, dass Jesus nicht nach dem jüdischen Gesetz lebt. Vielleicht wurde ihm das irgendwie vorgeworfen, weil er meint, ja am Anfang von Vers 17 denkt das nicht. Also vielleicht haben die Leute irgendwas Komisches von ihm gedacht oder vielleicht haben sie auch gehofft, dass Jesus endlich mal diese Last von den Schultern der Menschen nimmt, dieses Gesetz, das doch kein Mensch eigentlich erfüllen kann, diese unsagbar schweren Forderungen, die Gott an uns Menschen stellt. schafft ja keiner, diese Forderungen zu halten. Aber Jesus sagt etwas vollkommen anderes. Er geht genau in die entgegengesetzte Richtung. Er sagt, ich bin nicht gekommen, um das alles abzuschaffen. Nein, ich bin vielmehr gekommen, um das Ganze zu erfüllen. Und wenn Jesus hier von dem Gesetz spricht, dann geht es nicht nur um diese Gebote, diese rituellen Regelungen. Wenn ein Jude von dem Gesetz spricht, dann meint er die Tora meistens. Das sind die ersten 5 Bücher Mose. Genau, die beinhalten natürlich die Gebote auch, aber eigentlich geht es um die 5 Bücher Mose und die Propheten. Also eigentlich sagt Jesus, ich bin gekommen, das Alte Testament zu erfüllen. Und Jesus sagt, dass er alles bis ins kleinste Detail erfüllen möchte. Alles, was die Propheten über den Messias gesagt haben, möchte er erfüllen und er möchte auch das komplette Gebot Gottes erfüllen. Und es ist wichtig an dieser Stelle zu verstehen, dass Jesus nicht dieses Rituelle, dieses Oberflächliche Halten meint. Nein, Jesus meint ein tieferes Halten. Das werden wir in Vers 20 uns nochmal genauer anschauen. Aber es geht Jesus nicht um rituelle Handlungen. Jesus geht es um viel, viel mehr. Ihm geht es um Gott. Und die Pharisäer und die Schriftgelehrten, die haben das Gesetz, die Gebote und die Propheten pervertiert. Sie haben das so gebraucht, dass es zu ihren Gunsten ist, um ihre Gelüste zu befriedigen quasi. Und wenn wir über das Leben Jesu nachdenken, dann müssen wir festhalten, dass Jesus sein Versprechen doch tatsächlich gehalten hat, oder? Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, um das alles zu erfüllen. Und wenn wir das Leben Jesu uns anschauen, dann müssen wir festhalten, dass niemand an Jesus Schuld gefunden hat. Weder Herodes, weder Pilatus, weder der Hohepriester, keiner konnte Schuld an Jesus finden. Die Apostel bezeugen uns, Jesus hat nie etwas Falsches getan. Es ist niemals ein schlechtes Wort über seine Lippen gekommen. Das heißt, wir halten bis hierhin erstmal fest, Jesus hat erfüllt, was er gesagt hat. Er hat alles erfüllt, was das Alte Testament fordert. Und darauf werden wir später noch einmal zurückkommen. Weiter sagt er in Vers 18, dass dieses Gebot, dieses Gesetz, diese Propheten, dass das niemals vergehen wird. Jesus sagt, das Gebot, das Wort Gottes hat Bestand. Er sagt, nicht ein Jota, nicht ein Strichlein von diesem Gesetz wird vergehen. Wisst ihr, was vorher passieren wird? Erde und Himmel werden vergehen. Und wenn Jesus hier von Himmel und Erde spricht, dann meint er alles Vergängliche. Er ist der Schöpfer von Himmel und Erde. Das betrifft uns, die Tiere, die Natur, die Himmelskörper, alles. Er sagt, das wird eher vergehen, bevor das Wort Gottes vergeht. Das heißt, das Wort Gottes hat mehr Bestand als alles Sichtbare, was wir sehen. Und er betont das noch einmal, dass nicht ein Jota hinfällig ist. Und ein Jota, das ist der kleinste Buchstabe, den es im hebräischen Alphabet gibt. Und er spricht hier von kleinen Strichlein. Und diese Striche, die dienten dazu, Buchstaben zu unterscheiden oder Absätze zu markieren. Vielleicht für uns ist das verständlich mit einem großen E und mit einem großen F. Wenn du den Buchstaben, den kleinen Strich unten beim E wegnimmst, hast du ein F. Also, was Jesus sagen möchte, egal wie unwichtig dir ein Satz im Wort Gottes erscheint, egal wie scheinbar unnötig das ist, was da gerade steht für dich, es ist alles relevant. Jesus hält das Wort Gottes hoch und er sagt, bitte versteht, dass jeder einzelne Satz, jeder einzelne Buchstabe, jedes einzelne Kommata wichtig ist und dass es Bestand hat, bis alles geschehen ist. Also, um das noch einmal festzuhalten, Jesus hebt diese Gültigkeit des Gesetzes hervor. Er macht klar, dass man keine Abstriche machen kann. Wir können die Bibel nicht so uns auslegen, wie es uns passt. Wir können die Bibel nicht so auslegen, dass wir kein Anstoß für andere Menschen sind, dass wir intolerant, lieblos sind, wie es uns oft nachgesagt wird. Nein, die Bibel bleibt so, wie sie ist. Und sie wird nicht vergehen. Sie bleibt bestehen. Und das bedeutet doch, dass Gott uns diese Bibel zu einem Zweck gegeben hat. Also lasst uns mal kurz festhalten. Guck mal, was Jesus sagt in Vers 17. Er erfüllt das Gesetz und in Vers 18 sagt er, bis alles geschehen ist. Und das bezieht er ja auf sich. Im Umkehrschluss müssen wir verstehen, wenn er das sagt, er meint, Die ganze Bibel spricht von mir. Jede Prophezeiung, jede Verheißung, alles, was Gott in der Bibel sagt, spitzt sich auf Jesus zu. Die Bibel ist uns gegeben, um uns auf Jesus vorzubereiten. Die Bibel ist uns gegeben, um Jesus besser kennen und besser lieben zu lernen. Und die Bibel ist uns auch gegeben, zu lernen, so zu leben, wie es Jesus gefällt. Markus, ich fand deine Einleitung so passend und so genial. Genau darum geht es. Es geht nicht nur darum, dass wir Vergebung haben. Es geht darum, dass wir ein neues Leben haben. Und das werden wir gleich in den nächsten beiden Punkten nochmal vertiefen, in den nächsten beiden Versen. Das ist Jesu Verhältnis zum Gesetz. Eigentlich kann man sagen, er ist das Gesetz, er ist das Wort Gottes. Das ist es eigentlich, was Jesus hier sagt. Er ist die Erfüllung von allem. Und jetzt kommt er darauf zu sprechen, wie unser Verhältnis eigentlich zum Gesetz ist. Was hat die Bibel, was hat das Gesetz, was haben die Propheten uns eigentlich zu sagen und wie gehen wir Menschen eigentlich oft damit um? Und da will ich noch einmal den Vers 19 vorlesen. Dort sagt Jesus, wenn nun eines dieser geringsten Gebote auflöst und so die Menschen lehrt, wird der geringste heißen im Reich der Himmel. Wer sie aber tut und lehrt, dieser wird groß heißen im Reich der Himmel. Und hier ist doch ein richtig krasser Kontrast zu uns Menschen und zu Christus. Christus sagt, nein, jeder einzelne Kommata, jeder einzelne Buchstabe ist wichtig. Und wir fangen an, die Gesetze aufzulösen, sie rumzudrehen, wie es uns passt, damit wir uns besser fühlen, damit andere sich besser fühlen, damit wir nicht anecken an der Gesellschaft. So war Jesus nicht. Und er warnt uns hier vor etwas. Er sagt, wenn ihr anfangt, diese Gebote aufzulösen, dann hat das Konsequenzen. Und zwar werdet ihr ein sehr geringer sein im Reich der Himmel. Das ist gar nicht so einfach zu verstehen. Und ich muss auch sagen, ich war ein bisschen enttäuscht von den Kommentaren, die ich nachgewälzt habe. Irgendwie ist keiner so richtig auf diesen Vers eingegangen. Und so wie ich das verstehe, geht es hier darum, dass es ja keine Werksgerechtigkeit gibt. Und darum werden sie auch anteilig sein am Reich der Himmel. Jesus sagt ja, wenn ihr diese Gebote auflöst, ja, diese Menschen werden im Reich des Himmels dabei sein, also sie werden im Himmel sein, aber sie werden gering sein. Und nach meinem Verständnis geht es hier also um Gläubige. Um Gläubige, die sich für Jesus entschieden haben, aber das mit ihrem Lebenswandel irgendwie doch nicht so ernst nehmen. Weil anders kann ich mir nicht das erklären, wie sie sonst Platz im Reich der Himmel haben. Sie müssen da ja irgendwie reingekommen sein. Und wir wissen ja, dass der Glaube an Jesus rettet. Und Jesus warnt uns aber auch davor, er sagt, so ein Lebenswandel ist nicht gut. Es ist nicht gut, wenn wir Gottes Wort nicht ernst nehmen, sondern er betont, ich glaube, er will mehr Gewicht legen auf den zweiten Teil dieses Verses. Er sagt, wer das aber tut und lehrt, dieser wird groß heißen im Reich der Himmel. Und ja, es wird tatsächlich so sein, dass wir im Himmel unterschiedliche Belohnungen bekommen werden. Unsere Treue und unser Gehorsam hier auf der Erde haben nach meinem Verständnis nicht unbedingt damit in erster Linie zu tun, ob wir gerettet werden, aber es hat durchaus etwas damit zu tun, was wir im Himmel erben werden. Das sagt Jesus mehrfach. Er sagt auch immer wieder, sammelt euch nicht Schätze auf Erden, sondern sammelt euch Schätze im Himmel. Hier auf Erden vergeht doch alles, aber im Himmel hat es ewigen Bestand. Also ermutigt uns dazu, Gottes Gebote ernst zu nehmen, sie zu tun und sie auch zu lehren, damit wir Platz haben, damit wir große Belohnungen haben im Reich des Himmels. Und dann geht er weiter zu Vers 20. Und jetzt wird es sehr interessant. Dort sagt er, denn ich sage euch, wenn nicht eure Gerechtigkeit die der Schriftgelehrten und Pharisäer weit übertrifft, so werdet ihr keinesfalls in das Reich der Himmel hineinkommen. Und das ist jetzt so ein bisschen verwirrend, oder? Gerade die Leute, die die Gebote auflösen, haben doch Platz im Reich der Himmel. Und jetzt sagt Jesus, wenn ihr nicht besser seid als die Schriftgelehrten und Pharisäer, habt ihr gar keinen Platz im Reich der Himmel. Und genau daher kommt auch mein Gedanke, dass es hier um Glauben geht. Diese Menschen aus Vers 19, die haben geglaubt. Wenn auch fehlerhaft, aber sie haben geglaubt. Aber die Pharisäer und Schriftgelehrten in Vers 20, sie haben nicht geglaubt. Sie haben sich auf ihre eigenen Werke verlassen. Und ich finde es sehr interessant, was Jesus hier sagt. Er sagt, wenn eure Gerechtigkeit, die der Schriftgelehrten und Pharisäer nicht weit übertrifft, dann habt ihr keinen Platz im Reich der Himmel. Und die Frage ist, was meint Jesus? Die absolute religiöse Elite damals. Keiner war besser. Alle sagten, sie waren makellos, sie waren perfekt, sie waren heilig. Und Gott sagt, ihr müsst noch viel besser sein als sie. Wovon genau spricht Jesus hier? Und genau darum geht es, was ich vorher schon einmal erwähnt habe. Jesus geht es nicht darum, dass wir tote Rituale befolgen. Jesus geht es nicht darum, dass wir einfach nur irgendetwas tun, weil wir es tun müssen. Dass wir zähneknirschend irgendeine Pflicht erfüllen. Ich habe eigentlich gar keinen Bock, aber ich muss. Mann. Nein, Jesus geht es um Liebe. Jesus möchte Gerechtigkeit und Gehorsam aus einem liebenden, glaubenden Herzen. Und das erklärt auch Jesus im Rest der Bergpredigt sehr ausführlich. Er erklärt uns in den Versen, in den Kapiteln 6 und 7 und auch in dem Rest von Kapitel 5, wie diese Gerechtigkeit der Schriftgelehrten und Pharisäer aussieht. Und er erklärt uns auch, wie sie stattdessen aussehen soll. Wir können das beispielhaft mal durchgehen, damit ihr das ein bisschen besser vor Augen habt. Letztes Mal habt ihr gehört darüber, dass Jesus sagt, ihr sollt Salz und Licht der Erde sein. Ich weiß nicht, ich habe die Predigt nicht gehört, ich weiß nicht, was der Prediger gesagt hat. Aber die Frage ist doch, okay, wie können wir denn Licht und Salz der Erde sein? Das ist doch eine berechtigte Frage, oder? Und genau darum geht es. Jesus erklärt uns jetzt ab Vers 20, alles was nach Vers 20 kommt, darin erklärt Jesus uns, wie wir Licht und Salz der Erde sein können. Wie wir nicht die Gerechtigkeit der Schriftgelehrten haben, sondern die Gerechtigkeit, die von Christus kommt. Und kommt, wir gehen erstmal Stück für Stück durch. Wir können ruhig alles durchgehen, damit ihr das seht. Er sagt, er fängt mit den Schriftgelehrten an. Er sagt, ihr müsst besser sein als die Schriftgelehrten. Okay, wer waren die Schriftgelehrten? Was haben die gemacht im Volk Juda? Wisst ihr das? Sie haben gelehrt, genau. Sie haben die Schrift studiert, sie haben die Schrift ausgelegt und sie haben gesagt, was die Gebote Gottes eigentlich bedeuten. Und guck mal, was Jesus macht. Lass uns mal Vers 21 und Vers 22 anschauen. In diese Formulierung, die wird immer wieder kommen. In Vers 21 sagt Jesus, ihr habt gehört. Von wem haben die es gehört? Von den Schriftgelehrten, genau. Ihr habt gehört, du sollst nicht töten. Wer aber tötet, wird dem Gericht verfallen sein. Okay, das haben die Schriftgelehrten gesagt. Das ist die Gerechtigkeit der Schriftgelehrten. Jesus sagt, ich aber sage euch, Vers 22, dass jeder, der seinen Bruder zürnt, dem Gericht verfallen sein wird. Merkt ihr, was Jesus tut? Die Schriftgelehrten sagen, weißt du was, du bist schon richtig gut, wenn du niemanden tötest. Jesus sagt viel zu oberflächlich, es geht nicht darum, dass ihr niemanden tötet, es geht darum, dass ihr niemanden hasst. Es fängt doch schon viel früher an. Wenn du zu deinem Bruder Idiot sagst, bist du das Feuers der Hölle schuldig, sagt Jesus. Das ist die Messlatte der Schriftgelehrten und das ist die Messlatte von Christus. Also er löst die Gebote nicht nur auf, er verschärft sie sogar noch. Er spitzt sie noch weiter zu. Lass uns weitergehen. Vers 27 und 28. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst nicht die Ehe brechen. Die Gerechtigkeit der Schriftgelehrten. Jesus sagt, ich aber sage euch, dass jeder, der eine Frau schon ansieht, sie zu begehren, die Ehe schon gebrochen hat. Die Schriftgelehrten sagen, weißt du was, steig einfach mit keiner anderen Frau ins Bett. Jesus sagt, nicht gut genug. Wenn du sie schon anschaust, sie zu begehren, hast du schon gesündigt. Vers 31 und 32. Es ist aber gesagt, Vers 2, ich gehe jetzt nur noch die Passagen durch, also die Formulierung. Vers 31, es ist aber gesagt, Vers 32, ich aber sage euch. Vers 33 und 34, wiederum habt ihr gehört. Vers 34, ich aber sage euch. 38 und 39, ihr habt gehört, ich aber sage euch. Und so geht es die ganze Zeit weiter. Schaut mal, Jesus sagt doch ganz genau, was er meint. Er erklärt sich doch selbst. Ich habe mich so lange gefragt, was meinst du, Jesus? Was meinst du mit, dass ich noch besser sein soll? Und er erklärt es doch ganz offensichtlich. Und ab Kapitel 6 geht er auf die Pharisäer ein, auf die Gerechtigkeit der Pharisäer. Die Pharisäer haben die Ehre der Menschen genossen. Sie haben es geliebt, gesehen zu werden bei allem, was sie tun. Und sie haben es einfach gefeiert, von anderen gefeiert zu werden, sich selbst zu dienen eigentlich statt Gott. Und da fängt Jesus in Kapitel 6 an. Schaut mal, was da steht. Da sagt Jesus in Kapitel 6, Vers 1, hab Acht auf eure Gerechtigkeit, dass ihr sie nicht vor den Menschen übt, um von ihnen gesehen zu werden. Warum sagt er das? Weil die Pharisäer das tun. Einfach so ein paar Beispiele. Sie beteten, um von den Menschen gesehen zu werden. Sie standen auf den Marktplätzen. Halleluja, der Herr ist groß. Und es geht ihnen gar nicht um Gott. Also, es ist einfach krank. Sie wollten einfach von den Menschen gesehen werden. Und Gott sagt, ihr sollt das nicht tun. Geht in euer Kämmerlein, kniet euch hin. Und Gott sieht das Verborgene und er wird euch belohnen. Die Pharisäer gingen und haben gespendet, damit die Menschen sie sehen. Boah, spendet der viel. Jesus sagt, tut das nicht. Wenn ihr spendet, dann soll eure rechte Hand nicht wissen, was eure linke tut. Ich denke, das Prinzip ist klar geworden, oder? Markus hat davon gesprochen, dass es darum geht, ein neues Leben zu leben. Und die Frage ist doch, wie können wir ein neues Leben leben? Und die Bergpredigt ist die Antwort. Und in den nächsten Wochen werdet ihr genau das euch anschauen. Wie kann ich ganz praktisch in meinem Alltag Gott lieben und meine Nächsten lieben? Wie kann ich aufhören, mir selbst zu dienen? Wie kann ich aufhören, selbstsüchtig zu sein, dass sich alles nur um mich dreht? Und wie kann ich besser verstehen, wer Gott ist? Jesus warnt uns davor, unsere Frömmigkeit zur Schau zu stellen. Und ich finde es krass, wie er mit dem Gesetz umgeht. Und Jesus geht es einfach um Liebe zu Gott. Deswegen sagt er, tu das doch im Verborgenen, du kannst das doch im Verborgenen tun. Du musst nicht gesehen werden. Warum musst du gesehen werden? Wenn wir gesehen werden wollen, dann tun wir es für uns selbst. Dann lieben wir uns selbst, nicht Gott. Und Jesus möchte einfach eine andere Motivation. Er möchte dieses Leben im Geist und nicht dieses Leben unter dem Gesetz. Stellt euch mal vor, ihr habt eine Frau und die muss sich immer richtig überwinden, den Abend mit euch zu verbringen. Boah, mein Mann will wieder mit mir zu Abend essen, gar keinen Bock. Also stellt euch das mal vor, wisst ihr, was da an mir aufkommt? Dann will ich das selber nicht mehr. Oder? Also man will doch nicht so eine gezwungene Gemeinschaft. Und genau darum geht es Gott doch auch. Ich will nicht, dass ihr mir gehorsam sein müsst. Ich will, dass ihr es wollt, weil ihr erkennt, dass ich würdig bin. Und ich weiß, das war jetzt sehr viel Input in 4 Versen. Wirklich eine geballte Ladung Theologie. Und auch sehr laienhaft erklärt von mir. Aber ich vertraue darauf, dass Gott euch das verständlich macht. Und wir haben jetzt wirklich einiges zum Nachdenken. Wir Menschen, wir haben einfach oft Probleme und Schwierigkeiten, geistliche Wahrheiten richtig zu verstehen. Das fällt uns einfach schwer und wir brauchen die Gnade Gottes dafür. Und die Frage, die wir verstehen müssen, ist, wie ist denn jetzt unser Verhältnis zum Gesetz? Wenn ich dich fragen würde, könntest du sagen, was bedeutet das Gesetz für dich? Was ist dein Verhältnis zum Gesetz? Können wir das beantworten? Und wir müssen das verstehen, weil wir sonst nicht zu dieser Freiheit in Christus gelangen. Also lasst uns jetzt einmal darüber nachdenken, was genau das Gesetz denn ausmacht. Die Bibel sagt uns ganz klar, dass das Gesetz dazu dient, dass wir Menschen unsere Sünde erkennen. Das Gesetz war niemals dazu da, uns ewiges Leben zu verschaffen. Gott hat gesagt, wer meine Rechtsbestimmungen tut, ja, der wird leben. Aber wir haben doch alle am eigenen Leib erlebt, dass wir das nicht schaffen. Und darum steht in Römer 3, Vers 20, aus Gesetzeswerken wird kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt werden, denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Also das Gesetz führt dazu, dass wir erkennen, dass wir geistlich arm sind vor Gott. Klingelt da was? Geistlich arm? Wo spricht Jesus von geistlicher Armut? Genau, in den Seligpreisungen. Schau mal, das ist jetzt sehr interessant, was passiert. Durch das Gesetz erkennen wir, dass wir Sünder sind. Und genau zu diesen Menschen spricht Jesus doch in den Seligpreisungen. Er spricht zu einfachen Menschen. Er spricht nicht zu Pharisäern und Schriftgelehrten. Er spricht zum einfachen Volk. Zu Leuten, die keine Ahnung haben, wie sie leben sollen, um Gott zu gefallen. Wir Menschen, wir sind geistlich arm. Ich habe geistlich nichts Gutes zu bieten. Ich bin traurig über mein ständiges Versagen. Und ich habe Durst nach Gerechtigkeit. Wirklich, manchmal habe ich so einen Durst nach Gerechtigkeit. Wisst ihr warum? Weil ich das nicht in mir finde. Ich finde in mir keine Gerechtigkeit. Und das sind doch genau Gruppen, über die Jesus spricht. Am Anfang der Bergpredigt. Und Jesus sagt, genau für dich, wenn du das verstehst, genau für dich habe ich gute Nachrichten. Wenn du verstehst, dass du geistlich arm bist, dass du Gott nichts zu bieten hast, wenn du traurig bist, wenn du nach Gerechtigkeit dürstest, dann habe ich gute Nachrichten für dich. Wenn du verstehst, dass du geistlich arm bist, sei guten Mutes. Dir gehört das Himmelreich, Matthäus 5, Vers 3. Du bist traurig? Sei guten Mutes, ich werde dich trösten. Du hast Durst nach Gerechtigkeit, weil du sie nicht in dir selbst findest. Sei guten Mutes, du wirst satt werden. Wie kann Jesus das sagen? Jesus sagt, gibt uns die Antwort in Vers 17. Ich bin gekommen, um das Gesetz für dich zu erfüllen. Jesus hat doch diese geistliche Armut nicht. Er ist geistlich überreich. Er ist reich an Gerechtigkeit. Er hat das Gesetz für uns erfüllt. Er hat jede einzelne Forderung erfüllt. Und nichts ist mehr da, was wir tun müssten. Jesus hat für uns dieses absolut heilige Leben gelebt, damit wir diese Bürde nicht mehr haben. Und weißt du was? Er beschenkt uns mit diesem Leben. In 2. Korinther 5, Vers 21 steht: Den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit werden in ihm. Was passiert hier? Jesus nimmt all unsere Sünden auf sich, geht ans Kreuz, tilgt unsere Schuld und im Ausgleich dazu wird uns sein gerechtes, heiliges, perfektes Leben angerechnet. Pures Evangelium. Ich habe das Gesetz erfüllt. Was für eine Wahrheit. Jesus Christus hat diese Gerechtigkeit, diesen Ansprüchen des Gesetzes volle Genüge getan. Und das bedeutet, wir sind nicht mehr unter Gesetz, sondern unter Gnade. Wir sind mit Gott versöhnt und wir haben dieses neue Leben in Christus. Wir haben geistliches Leben. Und wisst ihr was? Wir müssen nicht mehr tote Forderungen erfüllen, wie die Pharisäer und Schriftgelehrten das getan haben. Puh, wenn ich keinen umgebracht habe, bin ich froh. Jesus geht es nicht so sehr darum, was wir nicht tun, sondern Jesus geht es vielmehr darum, was wir tun. Und weil er uns jetzt mit diesem neuen Leben beschenkt hat, fordert er uns auf zu lieben. Das, was Jesus von uns möchte, ist einfach: Liebe deinen Nächsten und liebe mich. Denn was passiert denn, wenn wir unseren Nächsten lieben? Dann werden wir nicht uns zur Schau stellen. Wir werden Leute nicht für unsere Zwecke missbrauchen. Wir werden Gottes Gebote respektieren. Jesus hat uns zu diesem neuen Leben berufen und ich möchte heute ganz bewusst nicht bei der Vergebung stehen bleiben. Wenn du diese Vergebung noch nicht angenommen hast, dann lade ich dich natürlich ein. Nimm diese Vergebung an. Versteh, dass du ein Sünder bist und Gnade brauchst. Aber für uns, die wir schon an Jesus glauben, ich möchte diesen Vers 20 so sehr betonen. Jesus hat uns nicht befreit, um einfach vor uns herzudümpeln. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber dieses Thema, ein verändertes Leben, das beschäftigt mich schon so lange. Es liegt mir so schwer auf dem Herzen. Und manchmal denke ich so, wir unterscheiden uns gar nicht zu den Menschen dieser Welt. Man hört so oft Sprüche, ja, wir Christen sind nicht besser, wir sind einfach nur besser dran. Und ich denke, ist dem so? Ist das alles, was das Christentum zu bieten hat? Und ich glaube, das stimmt nicht. Jesu Erlösung hat jetzt schon ganz praktische Konsequenzen auf unser alltägliches Leben. Und ich möchte euch ermutigen, dieses Leben zu ergreifen. Dieses neue praktische Leben mit Jesus zu leben. Und ihr werdet in den nächsten Wochen die Bergpredigt durchgehen. Und ich habe es gerade gesagt, Jesus erklärt uns in den Rest der Bergpredigt, Kapitel 5, ab Vers 21 bis 7 Ende, wie ein heiliges Leben aussieht. Wie eine Gott wohlgefällige Gerechtigkeit aussieht. Und ich möchte euch motivieren, darum zu ringen, wirklich so zu leben. Und ich wiederhole es nochmal, und ich werde nicht müde, nicht aus Pflicht, Zwang oder Gesetz, sondern einfach, weil Jesus es wert ist. Das will ich euch wirklich mit ans Herz legen. Und ich möchte gerne abschließen mit einem, ja, mit meinem Lieblingspsalm, mit den Worten, die da stehen, die uns wirklich auf Gott ausrichten sollen. Das ist der Psalm 73, die letzten Verse. Dort sagt der Psalmist: Doch ich bin stets bei dir, und du hast mich bei meiner rechten Hand gefasst. Und nach deinem Rat leitest du mich, und nachher nimmst du mich in deine Herrlichkeit auf. Wen habe ich denn im Himmel außer dir? Und außer dir habe ich an nichts gefallen auf der Erde. Und mag auch mein Leib und mein Herz vergehen. Meines Herzens Fels und mein Anteil ist Gott auf ewig. Amen.